Wie ist die Lage? Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mai-Alpenwelt-Resort in Königsleiten in Österreich. Das Mai-Alpenwelt-Resort liegt genau neben der Gondel und ist somit der perfekte Ausgangspunkt für Ski-, Snowboard- und Rodeltouren. Zum Afterski der besonderen Art bietet das Alpenwelt-Resort Wellness vom Feinsten, coole Elektrosounds von internationalen DJs und leckeres Essen sowie Getränkespezialitäten in den verschiedenen Restaurants des Hotels. Weitere Infos unter www.alpenwelt.net. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich die Chefin des Bezirksamts Altona, Stefanie von Berg. Ahoi, Frau von Berg.
Ahoi, Herr Meier.
Liebe Frau von Berg, vor einigen Tagen haben wir bereits beim N-Club gesprochen. Wie ist denn so ein Abend für Sie? Eher nervig, weil alle mit kleinteiligen Anliegen kommen, oder inspirierend wie für mich größtenteils?
Ich finde so einen Abend sehr inspirierend, muss ich sagen, weil was mich sehr bewegt hat, ist, dass es so viele Menschen gibt, die an Lösungen arbeiten, die nicht immer nur Probleme präsentieren, sondern an Lösungen arbeiten und da auch wahnsinnig kreativ sind und unfassbar viel Engagement und auch eigenes Geld da auch rein investieren. Also ich finde so einen Abend wirklich bemerkenswert und bin sehr dankbar, dass es den N-Club gibt.
Gab es denn eine Favoritin oder einen Favoriten von den Leuten, die entweder auf der Kiste standen oder im Gespräch waren?
Ich fand diese Projekte alle sehr, sehr unterstützenswert und auch sehr bemerkenswert. Mir persönlich hat unheimlich gut gefallen, dass die Digitalisierung für SeniorInnen zusammen mit den Digital Natives, den Jugendlichen, das fand ich ganz toll. Weil generationenübergreifend und verbindend. Und ich fand auch das Boxen für Frauen im Sinne von Empowerment sehr bewegend. Und natürlich ist mir CI sehr, sehr an die Nieren gegangen.
Das muss man sagen. Wir haben diesmal den Impulsvortrag für die, gibt ja doch einige, die noch nicht beim N-Club waren. Es gibt immer einen Impulsvortrag, den haben wir diesmal ans Ende des Abends gesetzt. Und der hat uns, glaube ich, alle runtergezogen. Ne? Also es ging halt um die Situation der Geflüchteten, die halt unter katastrophalen Bedingungen versuchen, vom afrikanischen Festland zu flüchten. Da spielt dann die libysche Küstenpolizei eine große Rolle. Und natürlich auch noch die viel zu geringe Unterstützung von Europa, also von der EU. Und die CI ist im Grunde ja eine privatwirtschaftliche Organisation, die halt viel Geld einsammeln muss, damit Schiffe fit gemacht werden und gelegentlich oder hoffentlich viele Geflüchtete aufnehmen können. Und da gab es so eine Art Tatsachenbericht von einem der maßgeblichen Leiter von CI. Und das hat uns, glaube ich, echt alle runtergezogen. Furchtbar.
Ja.
Wie oft sind Sie damit so? War das eher so das erste Mal? Also ich darf ja sagen, es gibt ein wunderbares Buch von Tobi Schlegel, dem Mitgründer vom N-Club. Das könnten Sie ja schon mal gelesen haben. Aber sind Sie damit sonst schon mal in Berührung gekommen?
Ja, ja. Ich komme damit sehr viel in Berührung und bin auch schon sehr viel damit in der Berührung gekommen. Und also zumindest finanziell engagiere ich mich da auch. Es geht ja nicht nur um die Schiffe oder um das Schiff, sondern es geht ja auch um die Schwimmwesten, die sonst die Geflüchteten auf See nicht erhalten. Also ja, es ist für mich ein Dauerbrenner.
Ja.
Trotzdem in der Eindrücklichkeit von gestern Abend, war es schon nochmal, ging es an die Nieren, ja.
So richtig viele Dauerbrenner haben Sie wiederum ja in Ihrem Bezirk gerade nicht, ne? Es gab ja am Anfang, als Sie angefangen haben, haben Sie erstmal versucht, so ein bisschen die Bude da aufzuräumen. Und jetzt hört man gar nicht so viel. Irgendwie die Zeitungen sind relativ leer von irgendwelchen Krisenbewältigungen in Altona, oder täuscht das? Ist das alles nur ein bisschen leiser vonstatten gegangen in letzter Zeit?
Naja, wir haben natürlich immer auch Probleme zu lösen, das ist ganz klar. Und ich bemühe mich ja tatsächlich immer, das kooperativ zu machen und trotzdem auch man irgendwann auch Entscheidungen zu fällen. Das muss dann auch sein. Aber bisher ist es uns oder jetzt in den letzten Monaten ist es uns gelungen, viele Probleme, die sich uns aufgetan haben, wirklich gemeinschaftlich zu lösen. Also vor allen Dingen mit der Bezirksversammlung. Aber es wird sicherlich immer wieder mal Punkte geben, die an die Oberfläche kommen und oder bis an die Oberfläche kommen, die sind ja nicht im Verborgenen, aber die auch nochmal wahrscheinlich in der Öffentlichkeit auch ausgetragen werden. Ja, im Moment freue ich mich, dass wir das vieles auch so gemeinschaftlich lösen können und Kompromisse aushandeln können. Das, ja, ich finde, das ist ein Erfolg, weil das ist erfolgreiches Verwaltungshandeln am Ende des Tages.
Insgesamt warten ja auf die Stadt Hamburg doch einige Probleme, die mutmaßlich gar nicht ihren Ursprung in Hamburg haben, sondern in anderen Gegenden Europas oder der Welt. Also Stichwort Inflation, Stichwort Geflüchtete, die untergebracht werden müssen, vorzugsweise aus der Ukraine, Energiekrise. Was ist denn so das Maßgeblichste, mit dem Sie sich jetzt so gerade mit den Themen auseinandersetzen müssen, die so von außen hier so reinschwappen?
Ganz oben auf liegt ganz klar die Unterbringung von Geflüchteten. Da brauchen wir ja täglich neue Schlafplätze, neue Unterbringungsmöglichkeiten. Das stellt uns alle Bezirke vor ganz große Herausforderungen. Nicht nur in der Flächenfindung, sondern natürlich auch in der sozialräumlichen und medizinischen Versorgung und dergleichen mehr. Das ist ganz klar ganz oben auf. Corona begleitet uns immer noch, wird mit Sicherheit jetzt auch wieder ein bisschen präsenter werden zum Herbst hin. Das merken wir allein in der Belegschaft. Tatsächlich sind meiner Wahrnehmung nach jetzt mehr Leute krank als während der heißen Phase quasi. Und was uns natürlich auch sehr bewegt, ist das Thema Energiekrise. Das merken wir ja allein in unseren Liegenschaften, auch am eigenen Leib. Ich glaube, das begleitet uns alle und wir haben da stark auch gleich Konsequenzen getroffen. Und natürlich ist es, und das dürfen wir niemals vergessen, es ist das Thema Klimakrise, was uns auch begleitet und was wir auch als Bezirksamt, als Verwaltung natürlich auch, also zur Bewältigung dieser Klimakrise auch beitragen wollen und müssen.
Ist das möglicherweise ein weiterer Turbo, also die Energiekrise, um auch über Klimaschutz und so weiter zu sprechen, weil die Leute vielleicht auch nochmal an ganz anderen Stellen die Herausforderung sehen, Verzicht zu üben, nämlich die Heizung niedriger zu drehen, die öffentlichen Einrichtungen wie Schwimmbäder senken die Temperaturen und so weiter. Kann das vielleicht auch ein bisschen noch mehr zur Einsicht führen, was so die Klimakrise angeht?
Ja, das ist meine Hoffnung. Also ich denke, so wer es dieses Jahr jetzt wirklich nicht verstanden hat, dass es 5 nach 12 ist und dass wir wirklich im Prinzip über Klimaanpassung reden und das 1,5-Grad-Ziel überhaupt nicht mehr zu halten ist und das, was das für uns bedeutet. Wer das jetzt dieses Jahr noch nicht verstanden hat, dem kann ich wirklich auch nicht mehr helfen. Der muss blind durch die Gegend gehen und ich merke es und nehme es wahr, dass wirklich immer mehr Menschen ganz klar Konsequenzen ziehen, gar nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern aus echten Klimabesorgnissen heraus. Das Einzige, wo ich das überhaupt noch nicht merke, ist beim Thema Autofahren. Also das belastet mich nach wie vor, dass die Menschen sich zwar beschweren, dass die Butter teurer geworden ist oder die Gurke jetzt 30 Cent mehr kostet, aber am Ende des Tages genauso ihr Auto fahren, genauso schnell fahren und immer noch nicht umsteigen. Das ist das Einzige, was mich noch belastet, wo ich das Gefühl habe, das könnte ein Turbo für die Mobilitätswende sein. Mobilitätswende heißt übrigens nicht, mit dem E-Auto im Stau zu stehen, sondern auf den Umweltverbund umzusteigen. An der Stelle fehlt mir noch die Wahrnehmung von Einsichtsfähigkeit, aber an vielen anderen Stellen tut es das.
Ich sag mal, die größten Inflationsausmaße merkt man ja jetzt eigentlich beim 9-Euro-Ticket. Das wird seinen Preis doch tatsächlich fast versechsfachen. Also sprich die Tatsache, dass das 9-Euro-Ticket ab Anfang des Jahres nach Outplan 49 Euro kostet. Tut Ihnen das weh oder sagen Sie, naja, trotzdem immer noch die Hälfte von dem, was es früher gekostet hat? Also ich sag mal, so eine richtige Netzkarte hat ja dann doch eher 100 Euro im Metropolregionsbereich gekostet.
Ja, also ich glaube, dass, ja klar, 9-Euro-Ticket wäre besser gewesen. Also es ist natürlich sozial verträglicher, ohne Frage, das ist klar. Aber wir haben auch in den 3 Monaten gesehen, dass die Infrastruktur ja über Jahrzehnte vernachlässigt wurde und die Infrastruktur einfach mit diesem Ansturm gar nicht klargekommen ist. Das heißt, man muss schon gucken, Wenn man das Angebot, also wenn man ein Angebot schafft, dann muss man auch die Infrastruktur dafür nach und nach schaffen und dafür braucht es eine Finanzierung. Und von daher kann ich mit diesem Kompromiss von 49 Euro durchaus leben. Mit 69 Euro hätte ich nicht leben können. Das muss ich ganz klar sagen. Da sind wir an Preisbereichen, die gar nicht mehr sozial verträglich sind. Aber mit dem 49 Euro und dann auch ja dem 29 Euro Ticket für SchülerInnen und auch andere Gruppen, das ist eine Kombination. Da kann ich mit leben. Allerdings wäre langfristig für mich die Perspektive ganz klar Ausbau der Infrastruktur, gerade der schienengebundenen Infrastruktur, aber auch nicht nur. Und dann tatsächlich die Preise irgendwann mal perspektivisch noch weiter absenken, dass wir noch mehr Bevölkerungsgruppen auch erreichen können.
Es wird ja immer von allen, also die Politik fordert es von den Bürgerinnen und Bürgern und umgekehrt Konsequenz erwartet im Ändern von Verhalten, wenn es um den Klimaschutz geht. Wäre es nicht da wirklich konsequent gewesen, tatsächlich einen günstigen Kurs jetzt anzusetzen und das 9-Euro-Ticket bei 9 Euro sein zu lassen und zu sagen, jetzt wollen wir wirklich an der Stelle, wo es ein Thema ist, was offensichtlich ja beliebt ist und eine große Offenheit irgendwie auch generiert hat, das mal konsequent zu machen, ist ja am Ende doch wieder so ein Wischiwaschi.
Ja, Wischiwaschi finde ich es jetzt nicht, aber sicherlich 9-Euro-Ticket konsequent weiterzuführen, hätten sich sehr viele wohl gewünscht. Es ist aber einfach so gewesen, dass die Finanzierung dadurch nicht gesichert war. Man hätte dafür mehr Geld raustun müssen aus der Bundesregierung. Das war nicht, konnte einfach nicht rausverhandelt werden. Und dann muss man sagen, dann ist 49 Euro immer noch besser als gar kein Anschluss. Also wenn wir uns alleine die Auswirkungen auf den HVV hier anschauen, was das für das Preisgefüge, das Tarifgefüge des HVV und auch die erwarteten Einnahmen bedeutet, dann weiß man, über wie viele Millionen wir reden. Und ich bin dann doch zu sehr Pragmatikerin, dass ich mich dann auch nicht verkämpfe und in Tagträumereien verliere, sondern sage, gut, das ist jetzt ein erster Schritt. Das ist auch gut, dass wir das rausverhandeln konnten insgesamt. Also die Länder ja mit dem Bund, das ist besser als nichts. Aber ich denke, die langfristige Perspektive muss sein, vor allen Dingen eine deutliche Verbesserung des Angebotes, Infrastruktur und langfristig dann auch tatsächlich die Preise noch weiter nach unten anpassen, sodass mehr Menschen das auch wirklich nutzen können.
Sie werden weiterhin erstmal Fahrrad fahren, weil Sie haben es auch gar nicht so weit zur Arbeit.
Ja, aber ich mache auch weite Strecken. Also ich fahre auch nach Isarbrook und ich fahre auch nach Blankenese und ich fahre auch nach Rissen mit dem Fahrrad. Und übrigens nicht nur bei schönem Wetter. Wer mich kennt, weiß, ich habe Regenklamotten, ich habe wunderbare pinke Gummistiefel, die ich dann in diesem Fall anziehe. Also ich fahre tatsächlich konsequent mit dem Rad und auch weiter.
Fast so vorbildhaft wie Agnes Tjark, der, glaube ich, schon halb Schleswig-Holstein mit dem Fahrrad irgendwie besucht hat. aber ich wollte jetzt erstmal in Hamburg mit Ihnen bleiben, nämlich die Top 3 Ihrer Lieblingsfahrradstrecken. Ist es ausgerechnet dann auch Ihr Arbeitsweg? Ich bin gespannt. Was ist denn die Platz 3? Der Platz 3, so.
Also Platz 3 ist der Weg vom Altonaer Rathaus zur Stadtentwicklungsbehörde. Mhm. Durch den alten Elbtunnel am Ferienkanal vorbei. Das ist eine lange Strecke, aber die hat wirklich unglaubliche Momente, wo ich dann manchmal denke, was für ein Privileg in meiner Arbeitszeit als Wegezeit so eine Strecke zu haben.
Ja, Platz 2.
Platz 2 ist der Weg vom Rathaus Altona zur Innenstadt. Richtung Gänsemarkt zum Beispiel, die Veloroute, Chemnitzstraße, Tatenstraße runter. Da bin ich in guten Tagen, bin ich in 12 Minuten in der Innenstadt vom Rathaus. Da habe ich wirklich das Gefühl, ich bin als Radfahrerin Queen of the City, weil man unglaublich schnell unterwegs ist.
Das wollte ich gerade sagen. Also speziell toll. In der Tatenstraße, wo ich dann auch manchmal lang fahre, habe ich immer das Gefühl, ich gehöre doch eher zu den Langsamen. Irgendwie haben die Leute dann immer so viel Fahrt aufgenommen, dass da fast ein Geschwindigkeitsrausch einsetzt, speziell auf der Wegstrecke. Geht Ihnen das auch so? Oder sind Sie eher so eine betuliche Radfahrerin?
Also ich sag mal, ich fahre zügig, aber ich fahre nicht heißbrecherisch. Spätestens seit meinem Steißbeinbruch vor 2 Jahren.
Oh ja.
Aber ich fahre umsichtig.
Und spätestens, wenn man hier mal durch die Schanze gefahren ist wie ich, dann weiß man, Fahrräder können von allen Seiten kommen. Und deswegen habe ich mir tatsächlich angewöhnt, noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit der Umgebung auch noch zu schenken. Jetzt sind wir bei Platz 1.
Ja, Platz 1 ist tatsächlich von Blankenese aus Richtung Rathaus Altona. Man sieht, Rathaus Altona ist tatsächlich für mich das
merkwürdig ist irgendwie.
Anfang und Ende, ganz komisch. Ja, aber das ist dieser Weg an der Elbe entlang unten, das ist wirklich phänomenal. Das ist wunderschön. Also vor allen Dingen abends ist es, wenn man dann so durch die Lichter fährt, das ist wirklich super schön. Das ist mein absoluter Lieblingsweg, muss ich sagen. Und ich musste ja Wege wählen, die ich wirklich viel und gerne fahre. Und das sind so meine drei Top-Wege, die mir immer viel Freude bereiten.
Das werden wir Ihnen nachtun, liebe Frau von Berg. Ich wünsche Ihnen weiterhin möglichst viel Ruhe in der Arbeit und trotzdem weiterhin schöne Ergebnisse und dass Sie alle Lösungen finden, die jetzt für die anstehenden Herausforderungen irgendwie angebracht sind, vor allen Dingen bei der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine und. Herzlichen Dank und ich sage Ahoi.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.